Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Ich mag alle Bakterien. Ich finde eigentlich so die Diversität eben genau das Spannende.
Wir stören jetzt eigentlich jeden einzelnen Arbeitsschritt und schauen den Bakterien ein bisschen zu, wie sie jetzt mit diesem Problem umgehen.
Und es gibt mittlerweile schon Superkeime, wo tatsächlich kein Antibiotikum mehr wirkt.
In den vergangenen Jahren haben wir viel über Viren gehört und gelernt. Und ich persönlich hatte darüber ein wenig vergessen, dass es auch richtig viele Bakterien gibt, die uns krank machen können. Bis sich ein Bakterium hier bei mir in der Familie eingenistet hat und das war kein Spaß. Was für eine Erleichterung war es da, dass wir Antibiotika zur Verfügung hatten. Und damit willkommen bei Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Heute geht es um Bakterien, um Antibiotika und leider auch um Resistenzen. Ich war zum zweiten Mal beim Exzellenzcluster CMFI, das steht für Controlling Microbes to Fight Infections. In der ersten Folge, im November 2021, ging es darum, wie Medikamente unser Mikrobiom beeinflussen. Ich verlinke die mal in den Shownotes. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Heute spreche ich mit Professorin Nadine Ziemert von der Universität Tübingen unter anderem darüber, wie man neue Antibiotika findet. Und jetzt erstmal mit Hannes Link, Professor für Mikrobiologie an der Universität in Tübingen. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was man eigentlich schon über Bakterien weiß. Manche Forschungsfelder haben ja noch viele weiße Flecken auf ihrer Landkarte. Und bei den Bakterien?
Ja, man weiß schon sehr viel. Also gerade über diese Stoffwechselnetzwerke wissen wir sehr viel. Das heißt, wir wissen da genau, welche Reaktionen da drin sind, welche Metabolite und welche Enzyme da an welchem Ort sind und welche Reaktionen machen. Und da kann man wahrscheinlich sogar sagen, dass das die am best kartiertesten biologischen Netzwerke sind, die wir heutzutage kennen. Das heißt, wir haben vollständige Stoffwechselkarten von Tausenden von Bakterien. Und von uns Menschen kennen wir auch den Stoffwechsel sehr genau. Was wir halt nicht wissen ist, wie das Ganze so kontrolliert wird und als Ganzes dynamisch zusammen funktioniert.
Da sind wir auch schon beim Thema. Ich möchte mit Hannes Link nämlich über den Stoffwechsel der Bakterien sprechen. Wenn man den nämlich kennt, kann man ihn auch gezielt unterbrechen, so die Hoffnung.
Der Stoffwechsel von den Bakterien, der ist interessant, weil die Bakterien haben eine besondere Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist, dass sie eine sehr große Bandbreite an sehr einfachen Nährstoffen nutzen können, um daraus eine neue Bakterienzelle zu bauen. Das heißt, um zu wachsen, um sich vermehren zu können. Und das sind dann so einfache Bausteine, einfache Moleküle wie Zucker oder noch einfacher Verbindungen wie CO2.
Machen wir es kurz etwas ausführlicher. Und zwar müssen wir zusammenfassen, wie so ein Stoffwechsel eigentlich funktioniert. Ihr erinnert euch bestimmt an die DNA und die vier Basen G, T, A und C. Die kodieren Proteine und diese Proteine sind wie Maschinen in so einer Zelle, die irgendeine Aufgabe machen.
Manche Proteine sind einfach nur dafür da, um neue Proteine zu machen. Dafür brauchen sie Ausgangsstoffe und das sind die sogenannten Aminosäuren. Und da, also in den Aminosäuren, da hört dann der Stoffwechsel quasi auf. Das ist eine Funktion vom Stoffwechsel, diese Aminosäuren zur Verfügung zu stellen, aus denen dann die Proteine gebaut werden, die dann die Maschine sind, damit so eine Zelle funktionieren kann. Das ist eine Hauptaufgabe quasi, die Proteine zu machen.
Dann braucht so eine Zelle aber auch andere Bausteine, also Makromoleküle. Es kann die Zellwand sein, dass da irgendeine Hülle um die Zelle entsteht. Da müssen dann wieder andere Bausteine zur Verfügung gestellt werden, damit dann aus bestimmten Stoffen so ein Polymer entstehen kann, das dann die Hülle von so einer Bakterienzelle macht.
Und diese einzelnen Bausteine, das sind eigentlich so das Endprodukt vom Stoffwechsel. Und Stoffwechsel will eigentlich dann von so einem einfachen Ausgangsstoff wie ein Zucker hin zu diesen Bausteinen, zu den Aminosäuren oder zu den Vorstufen von der Zellwand oder auch zu den Vorstufen von der DNA.
Sie haben ja Bakterien mit Fabriken verglichen. Wie funktioniert denn dieser Vergleich?
Ja, wir brauchen hunderte einzelne Arbeitsschritte, um von so einem Ausgangsstoff wie eben so ein einfacher Zucker hin zu so einer komplexen Bakterienzelle zu kommen. Und wie gesagt, wir kennen jeden einzelnen Arbeitsschritt sehr, sehr genau. Wir wissen, was der macht, wo der in dieser Fabrik sitzt. Wir wissen aber nicht, wie diese Fabrik kontrolliert wird. Denn so eine richtige Prozesskontrolle ist wichtig. Denn wenn nur ein Arbeitsschritt da nicht funktioniert, dann kann auch das finale Produkt nicht gemacht werden.
Das heißt, wie bei der Fabrik praktisch am Fließband so ein Schritt nach dem anderen. Und wenn es dazwischen mal einen Schritt nicht gibt oder der fehlerhaft ausgeführt wird, dann können die anderen dann am Fließband auch nicht weiterarbeiten.
Kommen nicht nach, genau. Das ist auch bei so komplexen Produkten wie im Auto ist das eine der größten Herausforderungen, dass da quasi die Produktion sehr, sehr vieler Teile genau ineinander greift. Denn der Produktionsschritt, der am langsamsten ist, der bestimmt die Produktionsrate.
Aber Bakterien sind ja unglaublich erfolgreich. Also die Fabrik funktioniert in der Regel.
Die funktioniert, genau. Und das schauen wir uns an. Was wir machen, wir stören jetzt eigentlich jeden einzelnen Arbeitsschritt und schauen den Bakterien ein bisschen zu, wie sie jetzt mit diesem Problem umgehen. Das heißt, was machen sie, wenn ein Arbeitsschritt nicht mehr richtig funktioniert? Und was wir da sehen, bei den meisten Arbeitsschritten sind die sehr robust. Da kann man die stören und die finden da in irgendeinen Weg drumherum und können trotzdem wachsen. Es gibt aber auch ein paar Arbeitsschritte, sobald man die anfassen, da gibt die Zelle sehr schnell auf und stirbt dann. Und das sind dann wieder Ansatzpunkte für neue Antibiotika.
Kurz mal die Zeitskala, über was reden wir da? Was für Zeiträume sind das überhaupt?
Im Stoffwechsel heißt, wie lange so ein Arbeitsschritt braucht, die sind sehr schnell. Ja, das ist für uns auch ein bisschen, sagen wir, die Herausforderung. Also manche Arbeitsschritte, die haben so eine Taktrate von einer Sekunde. Das heißt, in einer Sekunde wird der ganze Ausgangsstoff in das nächste Produkt umgesetzt. Andere dann eher so in einer Minute, aber trotzdem sehr schnell. Das heißt, wir müssen da bei der Probenahme, wenn wir das quasi anschauen wollen, auch sehr aufpassen, dass das Ganze schnell passiert.
Professor Hannes Link und seine Arbeitsgruppe stellen sich große Fragen. Eine davon dreht sich um die Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte in dieser winzigen Fabrik.
Was kontrolliert diese kleinen Zellfabriken? Denn wenn wir diese Kontrolle verstanden haben, eben dann tun sich diese vielen Anwendungsfelder auf. Also es ist einmal wieder diese grundlegende Frage, was kontrolliert so ein Bakterium? Wie wird es in sich kontrolliert? Wie können wir das jetzt als Menschen quasi nutzen, um das umzubauen oder einfach nur kaputt zu machen? Und wie können wir das dann auch in eine Anwendung bringen, eben in biotechnologische Prozesse oder wie können wir neue Antibiotika finden oder auch die Antibiotika, die wir haben, eben wirksamer machen? Weil das, was wir gerade sehen, so ein Antibiotika, das ist sehr dran gebunden, wie der Stoff, also die Wirkung von dem Antibiotika, wie der Stoffwechsel von so einem Bakterium ist. Ja, wenn das auf einem Zucker wächst, kann das Antibiotika vielleicht gut wirken. Wenn das dann auf einem, sagen wir, einen anderen Zucker wächst, dann eben nicht so gut.
Die gute Nachricht ist, die Forschenden kennen jeden einzelnen Arbeitsschritt, der in der Bakterienzelle abläuft. Sie wissen nur noch nicht, wie alles ineinander greift und gesteuert wird. Genau das ist aber wichtig, denn im Idealfall hätten wir gerne einen Wirkstoff, also ein Medikament, das jeden einzelnen dieser Arbeitsschritte gezielt stören kann.
Aber den haben wir momentan nicht. Das heißt, wir wollen jetzt Wirkstoffe irgendwie suchen, wo wir uns raussuchen können, welchen dieser vielen Arbeitsschritte wir stören. Aber da sind wir aktuell gebunden an das, was wir in der Hand haben, was wir nutzen können. Das Schöne ist, wir können das im Labor quasi künstlich nachstellen. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Also so eine Bakterie wie E. coli, die hat etwa 1500 Arbeitsschritte. Und wir haben da jetzt jeden einzelnen stören können. Da nehmen wir dann CRISPR, also kein Antibiotika, sondern mit CRISPR, mit dieser Genschere, können wir dann ganz spezifisch jeden einzelnen Arbeitsschritt blockieren. Dann läuft er nur noch mit 10% der Aktivität und dann können wir schauen, was passiert. Und können auch ein bisschen vorhersagen, womit tut sich die Zelle leicht und an welcher Stelle hat sie eben Probleme und stirbt sogar an der Störung.
Und das wäre dann die Stelle, an der man versuchen würde, mit neuen Antibiotika anzusetzen, dass man die Zelle an dieser Stelle dann stört, sodass sie entweder stirbt oder zumindest sich nicht mehr verbreiten kann.
Genau, da könnte man sagen, hier haben wir jetzt ein interessantes Target und dann den Kollegen könnte man sagen, bitte findet uns mal einen Wirkstoff, um an der Stelle jetzt nicht mit CRISPR, sondern eben mit einer Chemikalie zu stören.
Ich glaube, CRISPR müssen wir nochmal kurz erklären.
Das heißt, diese Genschere, die hat den Nobelpreis bekommen und das ist eigentlich erstmal, heißt es eine Nuklease. Das Nuklease heißt, das schneidet die DNA und zwar ganz spezifisch, das ist wichtig, das schneidet die DNA genau an der Stelle, wo ich das haben will. Und das kann ich ein bisschen programmieren, indem ich dann wie so eine kleine DNA-Sequenz vorgebe, die geht dann an dieses CRISPR-Protein und bindet dann an die DNA und dort wird dann genau geschnitten. Und wir nehmen dann ein inaktiviertes Protein, das schneidet nicht mehr, das sitzt dann nur noch auf der DNA und stört damit dann, dass der eine Prozess jetzt quasi stattfinden kann. Das ist die CRISPR-Interferenz.
CRISPR ist also eines der Werkzeuge, das die Forschenden benutzen. Aber bevor die Genschere zum Einsatz kommt, muss natürlich erst einmal beobachtet werden, was überhaupt gerade passiert. Und dafür gibt es ein sogenanntes Massenspektrometer.
Genau, mit einem Massenspektrometer können wir dem Stoffwechsel zuschauen, was der so macht. Damit messen wir zunächst mal die Metabolite. Das sind kleine Moleküle, die kleinen Bausteine, die dann ausgehend von dem Zucker eben immer komplexer werden. Und mit dem Massenspektrometer können wir jetzt eigentlich jeden einzelnen Arbeitsschritt genau vermessen. Wir können messen, wie schnell läuft der Arbeitsschritt ab. Und dadurch können wir ein bisschen verstehen, wie der Stofffluss durch dieses Netzwerk ist. Das ist ja so ein Fließgleichgewicht, das Ganze. Da geht was rein, hinten geht eine Bakterienzelle raus. Also kann man wirklich wie so ein Band vorstellen, wo kontinuierlich was durchfließt. Und diesen Stofffluss können wir dann messen. Wir können aber auch messen an jedem einzelnen Arbeitsschritt quasi, wie viel von dem Ausgangsstoff ist da, das ist das Substrat, und wie viel von dem Produkt ist gerade da. Also können wir die einzelnen Metabolite messen. Und wir können nicht alles messen, aber es ist doch auch eine Aufgabe, die wir da haben, einfach probieren, so viele Arbeitsschritte wie möglich abzudecken.
Aber was hat nun der Stoffwechsel eines Bakteriums mit der Entwicklung neuer Antibiotika zu tun?
Da kann man erstmal sagen, dass viele Antibiotika auf den Stoffwechsel abzielen oder zumindest auf Prozesse, die eng mit dem Stoffwechsel verbunden sind. Und jetzt ist das Ziel in der Antibiotikaforschung, eben eine Bedingung zu schaffen, wo möglichst viele Schritte im Stoffwechsel fehlschlagen. Weil dann kann die Zelle nicht mehr wachsen, sie kann nicht mehr krank machen und im Idealfall stirbt die Zelle sogar. Und man kann das sich ein bisschen wie so einen Domino-Effekt vorstellen. Das heißt, wir stören einen Arbeitsschritt, und dann werden nach und nach andere Arbeitsschritte gestört oder schlagen dann fehl.
Fragen wir mal Nadine Ziemert. Sie ist Professorin für Naturstoffgenomik am Universitätsklinikum in Tübingen. Was das ist, erklärt sie uns gleich.
Wir sind vor allem interessiert an Bakterien und was die so an Chemikalien oder Wirkstoffen produzieren können, die für uns sehr interessant sind, weil sie wichtige Medikamente sind. Aber auch, weil sie in der Ökologie und in der Umwelt ganz viele wichtige Funktionen haben, von denen wir nur ganz wenig wissen bisher. Und da versuchen wir so ein bisschen die neuen Methodiken in der Genomik zu nutzen, um mehr über diese Chemikalien zu erfahren.
Was ist Genomik?
Im Prinzip spielen wir mit den Genomen, also mit den Genen von Bakterien, aber in großen Datenmengen. Also anstatt von einem kleinen Gen anzugucken, was vielleicht ein Enzym oder ein Protein macht, gucken wir in ganz vielen Bakterien von ganz vielen verschiedenen, am besten allen Bakterien, die da sind, vergleichen wir, was für Genome die haben, für Gene, also die quasi Blaupausen, die jeder Organismus hat, die so die Grundlage für das Leben bilden. Da gucken wir uns da die Gene an, die DNA. Und anhand der DNA-Sequenzen können wir mittlerweile ganz viel lesen und übersetzen in Biologie. Und das zu verbessern, wirklich, dass wir Methodiken entwickeln und haben, wo wir uns DNA angucken und das in bestimmte biologische Vorgänge übersetzen können, hat den riesen Vorteil, dass wir das quasi am Computer relativ schnell und unkompliziert, preiswert, ohne Experimente machen können.
Das heißt, es sind dann Simulationen erstmal, oder?
Ja, es ist mehr so das Lesen und Übersetzen von Informationen. Also wenn wir wissen, immer die gleiche DNA-Sequenz ist verantwortlich für dieses eine Protein und dieses eine Protein hat diese Funktion, dann können wir diese Daten sammeln. Eigentlich ist so ein riesiges Sammeln an Daten. Und das können wir dann auf andere ähnliche Sequenzen einfach übersetzen. Und dann können wir so erstmal, wissen wir erstmal, was für Informationen da sind. Was kann dieses Bakterium quasi? Und dann kann man, wenn man möchte, daraus modeln, was haben die für einen Metabolismus oder was können die abbauen oder was können die für Substanzen machen.
Gehen wir kurz mal einen Schritt zurück und sprechen über Bakterien im Allgemeinen. Ich wollte nämlich von Frau Ziemert wissen, welches ihr Lieblingsbakterium ist.
Ich mag alle Bakterien. Ich finde eigentlich so die Diversität eben genau das Spannende. Also klar, viele Informationen hat man über so bestimmte Bakterien, die man sehr gut kennt, wie E. coli, ist so das Haustier, ne? Oder in gerade in der Naturstoffforschung, also in diesen Wirkstoffen, die Chemikalien, da gibt es die Streptomyces als Bakterium, was man sehr gerne nimmt. Aber ich finde eigentlich die man noch nicht so gut erforscht hat und die man noch nicht zum Beispiel kennt, weil man die noch gar nicht kultivieren konnte, die finde ich spannend. Und einfach die Unterschiede zu sehen, also dieses riesen Diversität, die es gibt an Bakterien und was die alles können. Dagegen sind ja wir Eukaryoten und Tiere und Pflanzen relativ langweilig, weil die so viel machen können und jedes einzelne Bakterium so unterschiedlich ist, das ist eher so das Faszinierende für mich. Also deswegen finde ich ein einzelnes eher nicht spannend, zumindest für die Genomik.
Aber sie sind sich dann doch relativ ähnlich so im Grundaufbau, oder?
Also wenn es um den Grundaufbau, dass Bakterien möchten zum Beispiel gerne kleine Genome behalten, so die sind relativ klein, was macht dann die Genomik ein bisschen einfacher als in so komplexen Eukaryoten wie der Pflanze oder dem Menschen. Die Informationen, die sind darauf sehr dicht aneinander kodiert. Das macht vieles einfacher, was so das Datenhandling angeht. Und dann gibt es so bestimmte Stoffwechselvorgänge, die sind ziemlich ähnlich in Bakterien. So der Primärstoffwechsel wie Zuckerabbau oder ich mache eine Fettsäure oder sowas. Aber dann, das ist wirklich ein ganz kleiner Teil. Und ansonsten sind die so divers selbst. Wenn ich eine Spezies habe wie E. coli, die haben so, also jeder einzelne E. coli-Stamm ist wieder so unterschiedlich. Die einen sind pathogen, die anderen nicht. Wenn man sich so anguckt, innerhalb einer Spezies, wie divers sind die verschiedenen einzelnen Individuen da? Und dann sieht man, dass da Bakterien auch viel diverser sind als Menschen zum Beispiel.
Wir wollen ja heute über Antibiotika sprechen und ich hatte mal eine Episode gemacht, da ging es darum, dass man neue Antibiotika durchaus einfach in der Erde im eigenen Garten finden kann. Aber dann habe ich mich gefragt, wieso gibt es in der Natur überhaupt Antibiotika? Welche Rolle spielen sie?
Also in der Natur, gerade bekannterweise kommen die meisten Antibiotika oder die man kennt aus dem Boden vor, weil im Boden sind halt so ganz viele verschiedene Bakterien. Boden ist ja auch nicht gleich Boden, es kommt sehr darauf an, wie der Boden aussieht, wie nass der ist oder nicht, was für Bakterien da sind. Und da gibt es eine Riesenanzahl an verschiedenen Bakterien, die natürlich auch miteinander konkurrieren. Also die konkurrieren um die Ressourcen, die es da gibt, um das Essen, um den Platz. Und die haben dann verschiedene Strategien, wie sie um diese Ressourcen kämpfen. Für die einen Bakterien, die wachsen einfach schnell, dass die alles schneller überwachsen als alle anderen. Und für andere Bakterien, die haben dann so Mechanismen, wie zum Beispiel, dass sie andere Bakterien essen. Die ernähren sich dann davon. Oder es gibt eben auch Bakterien, die dann diese Antibiotika machen, quasi als Kampf gegen die Konkurrenten, um die zu töten und dann für sich die Ressourcen nutzen zu können. Das war ja damals auch das erste Mal, dass man Antibiotika entdeckt hat, weil es war ja auch ein Zufall, weil man damit nicht gerechnet hatte damals.
Bakterien haben also im Laufe der Evolution Antibiotika als eine Art Waffe entwickelt, um andere Bakterien zu bekämpfen. Manche Pilze können das übrigens auch. Und wir machen uns genau das für unsere Medikamente zunutze. Antibiotika helfen uns, wenn wir eine Erkrankung haben, die durch Bakterien ausgelöst wurde. Allerdings gibt es da ein Problem, denn die Bakterien entwickeln sich weiter und manche Antibiotika sind heute nicht mehr wirksam. Das kennen wir unter dem Begriff Antibiotikaresistenzen. Eine große Gefahr, wie Nadine Ziemert betont.
In der letzten Zeit habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass vielen Leuten nicht klar ist, wie groß das Problem eigentlich ist. Wenn man sich anguckt, wie die resistenten Keime wachsen, dann ist das auch ein exponentielles Wachstum. Also es geht dann relativ schnell. Und es gibt mittlerweile schon Superkeime, wo tatsächlich kein Antibiotikum mehr wirkt. In Deutschland oder in Europa ist es jetzt noch nicht so das Problem. Da sterben im Moment noch relativ wenig Menschen dran. Aber wir wissen, dass sich das halt relativ schnell ausbreiten kann und dann tatsächlich zum Problem wird.
Es müssen also neue Antibiotika her, die wirksam gegen bakterielle Erkrankungen sind. Um neue Antibiotika zu finden, haben Forscherinnen und Forscher zum Beispiel Bodenproben genommen, nicht nur im eigenen Garten, sondern zum Beispiel auch in entlegenen Gegenden wie der chilenischen Wüste oder der Antarktis. Das ist natürlich ein Glücksspiel, ob man bei diesen Touren etwas findet oder nicht. Also versucht man in der Wissenschaft, strukturierter vorzugehen und andere Methoden zu nutzen. Eine dieser Methoden ist sehr spannend und zwar ist das eine Art Zeitreise in die Vergangenheit.
Ja, das war tatsächlich ein Projekt, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Also was wir ja im Labor interessiert sind, ist diese Diversität an chemischen Substanzen, die Bakterien produzieren können. Die sind super divers, super schöne Strukturen, die aus den verschiedensten Bausteinen zusammengebaut werden, die ganz viel verschiedene Aktivitäten haben. Die können eben Antibiotika, Anticancer oder also die werden ja auch als Krebsmittel genommen, als Immunsuppressiva, also unser Immunsystem hemmend und so. Also die werden ja ganz viel als Medikamente genommen und für die Bakterien sind die auch sehr wichtig.
Was man aber noch nicht weiß, ist, wie viele verschiedene solcher Chemikalien da draußen existieren und wie sie entstehen. Wie schafft es die Natur, solche hochkomplexen Moleküle herzustellen?
Und da versuchen wir in kleinen für diese verschiedenen Strukturen so ein bisschen nachzuvollziehen, wie es aus einem ursprünglichen Antibiotikum verschiedene andere Antibiotika evolviert sind. Wir sehen dann eine bestimmte Familie an Antibiotika. In der Medizin werden diese oft verwendet, auch als Last Resort Antibiotika. Und da gibt es eben viele verschiedene in der Natur. Die sind alle irgendwie ähnlich, haben ähnlichen Wirkmechanismus, aber die Strukturen sind alle ein bisschen unterschiedlich, sodass der genaue Wirkmechanismus auch ein bisschen unterschiedlich ist. Und das ist so ein perfektes System, dass man sich angucken kann, wie die Natur quasi von einem Urantibiotikum diese verschiedenen anderen Chemikalien herstellt.
Und dann schauen sich die Forschenden die Gene genauer an. Das ist dann oft nicht nur ein Gen, das dafür sorgt, dass dieses Antibiotikum gemacht wird, sondern bis zu 75 Gene. Und dann bauen die Forschenden sozusagen Stammbäume, die dann die Verbindungen zeigen, wie die verschiedenen Gene miteinander verwandt sind.
Und können anhand dieser Stammbäume dann auch zurück in der Zeit gehen und gucken, wie hat wahrscheinlich dieses Urantibiotikum ausgesehen, aus dem sich diese verschiedenen Antibiotika entwickelt haben. Und was wir da für die Glykopeptide sagen konnten, ist einmal, dass diese verschiedenen Glykopeptide alle aus einem Urantibiotikum entstanden sind erstmal, was zum Beispiel auch mehr komplex war als eins dieser Antibiotikum, was heute da ist. Also dass die Evolution auch in eine andere Richtung geht, dass Wirkstoffe vereinfacht werden. Das war ganz interessant. Und was natürlich auch ich total spannend fand, war einfach dann auch zu gucken, was hatte das für eine Aktivität.
Ich fasse nochmal zusammen. Die Forschenden konnten also rekonstruieren, wie dieses Urantibiotikum ausgesehen und funktioniert hat. Und dann sind sie aber noch einen Schritt weiter gegangen.
Wir sind also auch zurückgegangen in der Zeit, haben dann mit der heutigen synthetischen Biologie die Möglichkeit gehabt, dieses Antibiotikum tatsächlich herzustellen, indem wir die DNA-Sequenzen vorhergesagt haben und die dann quasi in ein ähnliches Bakterium gebracht haben und dann dieses Antibiotikum produziert haben. Und wir konnten da halt zeigen, dass es tatsächlich auch schon eine antibiotische Aktivität hatte. So eine Art Frankenstein-Molekül, was ich dann ganz cool fand. Also für uns war es wissenschaftlich natürlich interessant zu sehen, wie diese Evolution vonstatten geht, dass man die Mechanismen so ein bisschen lernt, dass man die dann vielleicht auch in der Biotechnologie nutzen kann, um neue Antibiotika synthetisch herzustellen, so die Mechanismen der Natur zu nutzen. Aber es war natürlich auch super spannend, einfach zu sehen, dass man das machen kann und so alte Antibiotika in der Zeit wieder aufleben lassen kann und gucken kann, wie haben die sich verändert mit der Zeit.
Gab es denn bei dieser Zeitreise, wo man sich also dann die Evolution angeguckt hat, Überraschungen oder war das eher so eine Art lineare Entwicklung, die dann logisch wirkte?
Also vieles war logisch, aber es gab auch einige Überraschungen. Zum Beispiel eben, dass anstatt aus einem einfacheren Molekül ein komplexeres wird, ist, dass es einfacher wird. Dass es also die Natur anscheinend auch in die Richtung geht, zu sagen, okay, dieses Molekül ist immer noch sehr aktiv, aber es ist wahrscheinlich einfacher zu machen oder es kostet weniger Ressourcen. Und deswegen findet eine Vereinfachung von diesen Strukturen statt. Es kostet mich dann einfach weniger, ne, das zu produzieren als Bakterium. Das war eine Überraschung. Und dann auch, wie viel doch passiert innerhalb dieser Gencluster, wie komplex diese Evolution ist. Dann werden ganze Gengruppen ausgetauscht, um eine Substruktur zu machen. Das war schon interessant zu sehen. Und es war super spannend zu sehen, wie sehr komplex diese Evolution doch ist, dass eben am Ende zum Beispiel eine Substruktur, die gemacht wird, eine Aminosäure, die eingebaut wird, dass die durch zwei verschiedene Wege eingebaut wird. Und dass am Ende der Struktur ändert sich eigentlich nichts, sondern einfach nur der Weg, wie die eingebaut wird, ändert sich in der Evolution. Das muss irgendwie heißen, da ist im Stoffwechsel des Bakteriums passiert was, dass es effektiver macht, wenn ich den anderen Weg, wenn ich drei andere Gene nehme und das anders einbaue, als es vorher war. Also diese Selektionsmechanismen, die es da gibt, die uns dann natürlich einen guten Hinweis geben dann für die Biotechnologie, wie wir so eine Antibiotikaproduktion dann in der synthetischen Biologie zum Beispiel effizienter gestalten können. Dass es nicht immer nur darauf ankommt, was hinten rauskommt, sondern auch, wie viel man reinstecken muss, damit ein gutes Antibiotikum rauskommt oder man viel davon machen kann.
Könnte es sein oder hätte es sein können, dass man dieses alte Antibiotikum, also dieses Urantibiotikum, nehmen könnte und es heute als wirklich Medizin verabreichen, synthetisch hergestellt und das wäre so eine Art Superwaffe, weil wir das alle nicht so in der Form kennen als Organismus?
das wäre natürlich cool. Und das war so die Idee, dass man diese Substanzen dafür nehmen kann. Jetzt in dem Fall war es uns klar, dass es das nicht ist. Weil die Antibiotika, die wir da genommen haben, die sind, wie gesagt, vom Wirkmechanismus ziemlich ähnlich, sodass da auch die Resistenz, die dagegen wirkt, ziemlich ähnlich ist. Das heißt, das, was sich die krankmachenden oder pathogenen Bakterien als Resistenzmechanismus nutzen, der würde auch gegen dieses Urantibiotikum funktionieren. Aber die Idee ist dann schon, das weiterzuführen, quasi, dass man komplexere Antibiotika nimmt mit auch verschiedenen Wirkmechanismen und so quasi zurückgeht in der Zeit und guckt, kann man so eine Art Urantibiotikum mit Superpowerkräften irgendwie herstellen oder wiederbeleben. Da müssen wir gucken, wie man das machen kann, aber genau das wäre jetzt der nächste Schritt, den wir uns so überlegt haben, was spannend wäre.
Es gibt also kreative Mittel und Wege, um neue Antibiotika zu finden. Die Entwicklung der Arzneimittel ist allerdings langwierig und kostenintensiv. Für Pharmafirmen kein gutes Geschäft. Das können wir uns gut vorstellen. Wenn ich als Patientin einen Cholesterinsenker oder ein Blutdruckpräparat für den Rest meines Lebens nehmen muss, dann verkauft ein Konzern mir Tausende von Pillen und macht einen guten Gewinn. So ein Antibiotikum nehme ich aber nur im Notfall und dann auch nur ein paar Tage lang. Das macht keine Pharmafirma reich. Es rentiert sich schlichtweg nicht. Die Forschung kann dabei helfen, neue Antibiotika günstiger zu finden. Zum Beispiel auch durch den Einsatz von Computeranalysen.
Klar, ein großer Schritt, was die Antibiotikaforschung weiterbringen würde, ist natürlich, wenn man besser Strukturen vorhersagen kann. Diese Moleküle, die dieses Bakterium machen, die sind ja hochkomplex, die kann man oft nicht durch synthetische Chemie herstellen oder so. Was wir vor allem sehen, ist, dass das, was die Bakterien wirklich draußen in unserer Umwelt am meisten machen, dass wir davon keine Ahnung haben, was für Chemie uns eigentlich umgibt. Dass diese Substanzen, die wir kodiert in den Bakterien tatsächlich in den verschiedenen Umwelten finden, die wir untersucht haben, dass wir davon noch keine Ahnung haben, was die eigentlich für Substanzen machen.
Noch eine Idee ist, dass man die Gencluster am Computer detektiert, sie dann analysiert und dann sagen kann, wie man mehr davon produzieren kann.
Und dass man so einen genauen Plan hat, dass man quasi am Computer simulieren kann, wie muss dieses Bakterium wachsen, wie sieht das Molekül aus und dann auch modellieren kann, was ist da das Antibiotikum, wie ist der Wirkmechanismus und dass man das alles am Computer besser vorhersagen kann und dass wir dann wirklich nur noch wenig Experimente dafür machen müssen, die so viel Zeit brauchen, sodass wir viel rationaler und effizienter an neue Antibiotikasuche gehen können und so spezielle Antibiotika mit speziellen Wirkmechanismen zum Beispiel finden können.
Hoffen wir, dass sich da in den nächsten Jahren noch einiges tut in der Forschung. Es wird uns allen zugutekommen. Eine letzte Frage drängt sich mir noch auf. Wenn ich mir vorstelle, dass Frau Ziemert sich in ihrem Arbeitsalltag ständig mit Bakterien beschäftigt, wie geht es ihr dann, wenn sie selber mal an einer bakteriellen Erkrankung leidet?
Also vor kurzem war ich auch richtig krank. Da hatte ich irgendeine Grippe mit einer bakteriellen Superinfektion und ich war wirklich, wirklich richtig krank. Also nicht nur normal krank, sondern wirklich, dass schon Organe, ne, ausgefallen sind und so, man hohes Fieber hatte über Wochen. Und dann habe ich endlich ein Antibiotikum bekommen. Und ich habe dieses Antibiotikum das erste Mal in die erste Dosis genommen und nach einer Stunde hat sich so die, wie so eine Decke von mir genommen und man ist wieder so normal krank. Also es hat dann tatsächlich noch ein paar Monate gedauert, ehe man wieder wirklich gesund war, aber einfach wie schnell diese Antibiotika wirken, wurde mir da nochmal richtig klar und was für ein Problem wir haben, wenn die nicht mehr da sind, wurde mir dann auch nochmal richtig klar und dann kriegt man natürlich auch privat nochmal so eine Motivation, warum man an der Forschung mitmacht und warum das wichtig ist. Und klar ist mir klar, dass ich das nicht alleine lösen kann, dass es immer irgendwie große Strukturen und viele, viele Leute brauchen, dass man nur ein kleines Puzzleteil ist. Aber wenn man als kleines Puzzleteil da auch mithelfen kann, dass wir diese große Herausforderung irgendwie in den Griff kriegen, dann finde ich das schon irgendwie sehr motivierend.
Es wäre schön, wenn die Menschen das Problem der Superkeime und Resistenzen in den Griff bekommen könnten. Das war's für die heutige Folge. Wie gesagt, zum Cluster CMFI gibt es noch eine weitere Episode zum Mikrobiom, die wir in den Shownotes verlinken. Ich wünsche euch jetzt erstmal, dass ihr gesund bleibt und die Bakterien da draußen euch nicht krank machen. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent Erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent Erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.